Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass ich die Begrüßungs- und Eröffnungsworte zur Präsentation einer, wie ich finde, sehr wichtigen Studie halten darf. Die Wohnungslosenhilfe, das wissen Sie alle, ist mir seit vielen Jahren, eigentlich Jahrzehnten, ein auch persönliches Anliegen, weil ich davon überzeugt bin, dass die Lebensqualität unserer Stadt nicht nur gemessen werden kann, wie es den Menschen geht, die eine Wohnung haben, eine Arbeit haben, gesicherte Arbeitsplätze haben, Spaß und Freude in Kultur, Sport und Freizeiteinrichtungen verbringen, sondern die Lebensqualität einer Stadt misst sich meiner Meinung nach vor allem auch daran, wie es denen geht, denen es am schlechtesten geht. Und Menschen, die aus welchen Gründen auch immer ihre Wohnung verloren haben, es niemals gelernt haben, niemals gekonnt haben, sich eine Wohnung zu erhalten, viele von ihnen mit anderen zusätzlichen psychischen, sozialen, psychosozialen, familiären Problemen aller Art. Was erzähle ich Ihnen über obdachlose Menschen in unserer Stadt? Wie geht's diesen Menschen, ist für mich immer ein entscheidender Qualitätsschlüssel gewesen zur Beurteilung der Frage, wie lebenswert ist Wien wirklich? Die Studie, die wir in Auftrag gegeben haben vor einiger Zeit, beleuchtet die unterschiedlichen Ecken, Winkel, Strategien, Maßnahmen der Wohnungslosenhilfe. Ich habe viel Spaß gehabt, schon die ersten Ergebnisse lesen zu können, und ich kann Ihnen versprechen, wir kriegen gute Anregungen, wir kriegen ein gutes Feedback. Ich danke allen Beteiligten, dass sie sich die Zeit und die Mühe gemacht haben, an der Studie teilzunehmen, an der Studie mitzuwirken, die Studie zu erstellen, und ich wünsche Ihnen jetzt alles Gute für die Präsentation und wünsche mir auch eine gute fachliche Diskussion, so wie wir es gewohnt sind, in der Wohnungslosenhilfe, einfach um die Dinge noch besser zu machen, noch besser weiterentwickeln zu können. Vielen, vielen herzlichen Dank und alles Gute.
Das war der Präsident, der Sozial- und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, der Präsident des Dachverbands der Wiener Sozialeinrichtungen. Für die, die heute hier dabei sind und uns nicht kennen, der Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen hat über 100 Mitglieder der Wiener Sozialwirtschaft, und zwar aus den Bereichen der Wiener Wohnungslosenhilfe, der Wiener Flüchtlingshilfe, der Wiener Behindertenhilfe und der Pflege, sowie, also mobil sowie stationär. Ja, der gesamte Prozess der Wirkungsanalyse war ein sehr starker. Wir haben am Anfang einmal begonnen, uns anzusehen, nach einer Evaluierung der Wohnungslosenhilfe vor einigen Jahren, wo wollen wir gerne hinschauen, auf was wollen wir gerne draufschauen. Im Studienbericht befinden sich mehrere beeindruckende Ergebnisse, aber besonders beeindruckend, und das werden wir dann ja noch sehen, finde ich die Wirkungslandkarte, weil sie so deutlich macht, mit wie vielen Stakeholdern wir in der Wiener Wohnungslosenhilfe gemeinsam wirken. In der Wiener Wohnungslosenhilfe ist es so, dass wir ein sehr fixes Motto haben, ein sehr fixes Vorgehen haben, nämlich es ist für uns sehr selbstverständlich, dass wir nicht über Menschen, die wohnungslos sind, sprechen, sondern dass wir sowohl mit Menschen sprechen, die wohnungslos sind. Und so haben wir zum Beispiel mehrere Fokusgruppen gemacht, wo wir mit Vertreterinnen der Angebote, mit Peers und mit Klientinnen gearbeitet haben. Und an der heutigen Präsentation wird Franz Haberl teilnehmen. Er ist Peer-Mitarbeiter im Forum Obdach Wien. Und ich darf auch den Herrn Haberl ganz herzlich begrüßen. Schönen guten Tag. Ja. Und jetzt zu unserem Programm. Wir werden jetzt gleich die Studie präsentieren, und zwar in vier Teilen. Auf der einen Seite das Ziel der Studie und das methodische Vorgehen, die Bedarfsgruppen der Wohnungslosenhilfe zeigen, die Ergebnisse der Wirkungslandkarte präsentieren und auch Handlungsempfehlungen gemeinsam ansehen und auch das Conclusio. Ich darf jetzt ganz kurz inhaltlich einleiten. Wir haben in dieser Stadt ein Credo, nämlich jeder Mensch, der in dieser Stadt lebt, hat ein Recht auf eine Wohnung. Und das ist ein Leitmotiv, das wir in Wien schon seit den 1920er Jahren anstreben. Trotz der anhaltenden Anstrengungen, dem kommunal geförderten Wohnbau, der uns in Wien einzigartig macht, ist es immer wiederum so, dass wir natürlich auch in Wien mit Wohnungslosigkeit, mit Obdachlosigkeit konfrontiert sind. Die Risiken dafür nehmen aktuell, wie wir alle miteinander wissen, auch wieder zu. Die Arbeitslosigkeit wächst. Erst diese Woche war medial wieder eine sehr intensive Debatte über die Zunahme der Arbeitslosigkeit aufgrund der Pandemie. Der wirtschaftliche Druck auf die Menschen steigt. Eine 500.000 Menschen in Österreich ist arbeitslos. Und damit steigt nicht nur der Druck auf die Menschen, sondern es wird immer schwieriger, Mieten zu bezahlen, die auch steigen. Und Menschen leben in sehr prekären Wohnverhältnissen. Gerade in der Covid-19-Pandemie ist für viele der Stellenwert von Wohnen noch deutlicher spürbar geworden. Und das macht einen ganz, ganz großen Unterschied, wie viel Raum uns privat zusteht, wie viel Raum wir privat zur Verfügung haben. Besonders in extremen Situationen wie einem Lockdown wird das klar, was das an räumlichen, konfliktischen Potenzial auch in sich birgt. Neben dem Druck, neben dem sozialen Druck, den Menschen aushalten müssen. Für Menschen ohne ein eigenes Zuhause ist die Pandemie natürlich besonders fatal. Es zeigt sich auf eine ganz brutale Art und Weise, dass Wohnungslosigkeit wohl eine der extremsten Formen von Armut darstellt. Ich darf nun Constanze Beek, Christian Grünhaus und Bettina Weitzhofer um ihre Präsentation bitten. The floor is yours. Bitte schön.
Steigen wir mal ein und schauen uns als erstes an das Ziel der Studie und das methodische Vorgehen. Ziel war darzustellen, wie effizient, effektiv und wirkungsvoll das Zusammenspiel der Angebotsstruktur der Wohnungslosenhilfe ist. Zum Zweiten, wie die Bedarfsgruppen und deren Entwicklung war und auch zu sehen oder zu identifizieren, wie ungedeckte Bedarfe aussehen, allenfalls Angebotslücken aufzuzeigen und auch Grenzen darzustellen. Wir haben dafür auf Ihre Expertise zum Teil zurückgegriffen. Wir haben Fokusgruppen durchgeführt mit wohnungslosen Menschen und Peers. Wir haben eine Fokusgruppe mit Vertretern und Vertreterinnen der Angebote der Wohnungslosenhilfe und mit den verbundenen Angeboten auch durchgeführt. Ich zähle sie nicht alle auf, aber allein schon hier sieht man, wie stark hier die Zusammenarbeit der Wiener Wohnungslosenhilfe auch zu anderen Einrichtungen hin erfolgt. Und dann haben wir eine Reihe von Expertinnen-Interviews geführt mit wiederum Vertreter und Vertreterinnen aus den Organisationen, die entweder finanzieren oder eben zusammenarbeiten in der Wohnungslosenhilfe oder aus der Wohnungslosenhilfe selbst stammen. Und auch hier ist jetzt eine relativ lange Liste aufgelistet, aus der Sie ja sehen können, dass wir hier sehr breit vorgegangen sind. Und im Mittelpunkt stand immer die Frage, welche Wirkungen hat die Wohnungslosenhilfe auf Sie und zum Zweiten, welche Bedarfe gibt es, wo sehen Sie Bedarfe und wie schaut das Zusammenspiel in der Wohnungslosenhilfe aus? Ich darf jetzt hiermit auch schon übergeben.
Ja, schönen guten Morgen. Als wir uns die Bedarfsgruppen angeschaut haben, sind wir ausgegangen von der europäischen Typologie für Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit und prekäre Wohnversorgung und haben dahingehend die Gruppen der Obdach- und Wohnungslosen mal gegliedert. In der Typologie wird unterschieden zwischen obdachlosen Personen, also Menschen in Notunterkünften oder die auf der Straße leben, Menschen, die wohnungslos sind, das heißt Menschen, die in Einrichtungen für wohnungslose Menschen leben. Und es wird unterschieden zwischen Menschen, die in ungenügenden Wohnverhältnissen leben oder ungesicherten Wohnverhältnissen. Wir haben dann eigentlich festgestellt, dass von der Wirkungs- und Bedarfsseite her Menschen in ungenügenden und ungesicherten Wohnverhältnissen recht ähnlich sind und haben zusammengefasst zu der Gruppe der prekär wohnenden Personen. Also das war die Ausgangsbasis und haben uns dann angeschaut, okay, welche Gruppen gibt es in der Wohnungslosenhilfe, ausgehend von deren Bedarfen und haben die dann kopiert und probiert hier einzuordnen in dieser Typologie. Manche Bedarfsgruppen ließen sich direkt einordnen und andere sind schwimmen zwischen Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit oder sind in prekären Wohnverhältnissen in Wohneinrichtungen und auf der Straße zu finden. Also das ist nicht immer ganz eindeutig gewesen, wie man hier sieht. Zentrales Thema bei allen Gruppen war eigentlich, dass es ein geringes bis zu gar keinem Einkommen gibt und ein geringes soziales Netz, was eben oft zur Wohnungslosigkeit führen kann. Ein anderes zentrales Thema war der Aufenthaltstitel, der oft darüber bestimmt, auch welchen Zugang man hat zur Leistung der Wiener Wohnungslosenhilfe. Und ein weiteres zentrales Thema war die Prävalenz psychischer und Suchterkrankungen, die häufig ja bei den Bedarfen mit reinspielen. Genau, alles in allem kann man sagen, zusammenfassend, für alle Gruppen ist der größte Bedarf leistbarer und schnell verfügbarer Wohnraum. Also das ist quasi das zentrale Thema, was sich durch alle Bedarfsgruppen durchgezogen hat. Schauen wir uns die Bedarfsgruppen im Einzelnen mal an. Das sind zum einen die jungen Erwachsenen, die überall zu finden sind, was oftmals junge Erwachsene sind, die Brüche mit der Herkunftsfamilie haben, die aus der MR11 kommen, wenig Rückhalt haben in der Familie und halt einen Umbruch haben und da eigentlich schnell leistbaren Wohnraum brauchen und zur Stabilität kommen müssen und die vor allem den Bedarf danach haben, Unterstützung in dieser Übergangsphase zu haben. Haben vielleicht keinen schwerwiegenden Betreuungsbedarf, aber brauchen einfach noch ein bisschen Unterstützung in der Selbstständigkeit und in diesem Übergang. Eine andere Gruppe sind die Frauen, die weniger jetzt in der institutionellen Wohnungslosigkeit zu finden sind und mehr auch in verdeckter Wohnungslosigkeit leben. Sie erleben die Wiener Wohnungslosenhilfe zum Teil als Abschreckung und nutzen sie meist recht spät erst und haben einen hohen Bedarf danach, dass ihnen einfach Perspektiven auch in der Wohnungslosenhilfe aufgezeigt werden, dass es da einfach eine gewisse Öffentlichkeitsarbeit gibt, damit diese Frauen auch erreicht werden und auch ermutigt werden, Angebote zu nutzen. Und sie brauchen auch deshalb auch mehr spezifische Einrichtungen für Frauen. Es hat sich auch gezeigt, dass vor allem die mobilen Angebote von den Frauen gerne genutzt werden, sie sich dass sie sicher fühlen und diese sollten nun speziell für Frauen noch ausgebaut werden.
Ich darf jetzt weiter tun mit den psychisch erkrankten Personen. Genau, psychisch Erkrankungen sind grundsätzlich sehr weit verbreitet in der Wohnungslosenhilfe. Diese Gruppe sind jetzt speziell die schwer erkrankten Personen, also mit chronifizierten psychischen Erkrankungen wie paranoiden Schizophrenien. Die Personen haben auch keine Krankheitseinsicht beziehungsweise nehmen nicht regelmäßig Medikamente ein und sind dadurch auch auf einem schlechten körperlichen hygienischen Zustand und oft jahrelang in der Wohnungslosenhilfe unterwegs, viele Ein- und Auszüge in den Einrichtungen. Ja. Und Bedarfe, die für diese Personen bestehen, sind eine bessere Schnittstellenarbeit und mehr Ressourcen in der Psychiatrie und mit der Behindertenhilfe. Vor allem auch viel Spielraum in der Betreuung, also objektgeförderte stationäre Einrichtungen, die einfach eine gewisse Flexibilität erlauben und flexiblere Abläufe für Förderbewilligungen und Wohnplatzübernahmen. Genau, weil oft ein Termin schon bedeutet, dass dann ein Wohnplatz nicht in Anspruch genommen werden kann. Und tagesstrukturierende Angebote. Genau, dann haben wir jetzt schon ein bisschen grober zusammengefasst. Wohnungslose Personen, also suchterkrankte Personen befinden sich oft in Obdachlosigkeit und im prekären Wohnen. Sie wurden uns beschrieben eher als jüngere Personen, die sehr schwer unterzubringen sind in der Wohnungslosenhilfe. Für die braucht es vor allem langfristige Wohnangebote mit freien Strukturen. Dann haben wir eine sehr breite Gruppe zusammengefasst, die heterogenen Problemlagen, also Personen mit heterogenen Problemlagen, die aufgrund von äußeren Faktoren, also wenn das Einkommen die Ausgaben nicht deckt, zum Beispiel, oder wenn sowas wie eine Trennung oder ein Tod von einer Partnerin passiert, die dadurch obdachlos werden. Diese Personen brauchen vor allem schnell verfügbaren Wohnraum, also genau, wo es vor allem um die schnelle Verfügbarkeit geht, damit gar nicht so eine Abwärtsspirale passieren kann. Genau, und die älteren und pflegebedürftigen Personen sind eher schon ein bisschen stabilisiert in ihrer Problemlage und das große Thema in all unseren Erhebungen waren die Pflegeplätze. Genau, die einerseits die anspruchsberechtigten Personen betrifft, wo es einfach zu wenig Kapazitäten gibt. Andererseits auch von Personen ohne sozialrechtlichen Anspruch in Österreich. Und ja, großes Thema auch immer wieder übergreifend, niederschwellige Freizeitangebote, weil auch für ältere Personen die normalen Seniorinnenangebote einfach nicht adäquat oder also nicht passend sind. Genau, unter obdachlosen Personen findet man außerdem viele Personen, die eigentlich Anspruch hätten, aber auf einen Wohnplatz warten und dadurch halt in Notquartieren zum Beispiel untergekommen sind oder in einem Chancenhaus. Für diese Personen braucht es einfach mehr und schneller verfügbare Kapazitäten in Nachfolgeeinrichtungen. Und für Personen, die in Wien obdachlos sind und aus einem anderen Bundesland sind und deswegen in Wien keinen Anspruch haben, braucht es bundesweite Lösungen beziehungsweise eine bessere Versorgung in den Bundesländern selbst. Ja, und die Gruppe der prekär wohnenden Personen, das sind einerseits Asyl- und subsidiär schutzberechtigte Personen, EU-Bürgerinnen und Österreicherinnen mit geringen Einkommen, die gemeinsam haben, dass sie oft in sehr desolaten und nicht adäquaten Wohnraum wohnen, hausen. Und diese Personen brauchen leistbaren, adäquaten und schnell verfügbaren Wohnraum. Dann gibt es gerade unter den Asyl- und Subsidiärschutzberechtigten viel Nichtwissen über den österreichischen Wohnungsmarkt. Da braucht es niederschwellige Beratung zu österreichischen Wohnthemen und genau gerade für EU-Bürgerinnen oder für Asyl- und Schutzberechtigte die Arbeitsmarktintegration. Genau, und auch sehr großes Thema in allen Erhebungen waren die obdachlosen EU-Bürgerinnen, für die es eine ganzjährige Versorgung braucht und für Pflegefälle und besonders komplexe Fälle Einzelfalllösungen.
Ich darf weitermachen mit den Ergebnissen der Wirkungslandkarte. Die Wirkungslandkarte ist dieses Konzept, das ich schon vorher angesprochen habe. Und wir haben uns eben, wie gesagt, einerseits die Bedarfe angeschaut, die wir jetzt knapp zusammengefasst hier in Form der Bedarfsgruppen präsentiert haben. Und zum anderen, was für Auswirkungen die Wohnungslosenhilfe als Gesamtsystem hat. Und hier haben wir grundlegend sind wir dem Konzept der Wirkungsketten eines Wirkungsmodells gefolgt. Ich will das ganz kurz erklären, damit die Basis auch irgendwie gelegt ist und Sie verstehen, wie wir vorgegangen sind. Im Grunde ist eine Wirkungskette immer aufgebaut, dass ein gewisser Input ins System gibt. Da kann man jetzt sagen, das ist das, was die Wohnungslosenhilfe kostet. Ich mag den Begriff der Kosten nicht so gern. Ich mag lieber den der Investition. Investition, damit wir dann auch gesellschaftlich einen hohen Mehrwert haben. Die Aktivitäten ist das, was die Wohnungslosenhilfe macht. Das ist all die Dienstleistungen, die sie erbringt, die Vernetzung, die sie macht, die Prozesse, die da drinnen ablaufen. Das kommt dann zu einem Output. Der Output ist die Art und Breite der Leistungen. Das ist das, was da vielfältig draußen angeboten wird. Die 7000 Plätze, die 12.000 Personen, die entsprechend eine Versorgung bekommen oder die Möglichkeit der Weiterentwicklung bekommen. Und aus dem heraus entstehen dann eben Wirkungen, weil nur die Anzahl der Plätze, die Anzahl der Personen sagt uns noch nicht so viel über das System aus. Wichtig ist zu verstehen, was kommt dahinter, was ist intendiert, ja, dass jemand einen Wohnraum hat, dass jemand nicht auf der Straße nächtigen muss, dass jemand nicht friert und in entsprechend Möglichkeiten der Hygienemaßnahme hat. Und dann gibt es auch unintendierte Wirkungen. Ja, also etwas, was sich die Wohnungslosenhilfe nicht vorgenommen hat. Und wir unterscheiden hier zwischen Brutto- und Nettowirkungen, das heißt zwischen dem, was unmittelbar entsteht und was vielleicht auch entstehen würde, gäbe es jetzt zum Beispiel die Wohnungslosenhilfe so nicht. Was könnten andere Netzwerke leisten? Und das sind dann die Nettowirkungen. Auf das gehe ich aber jetzt nicht in weiterer Folge näher ein. Was ich noch sagen wollte, ist, wir konzentrieren uns auf den hinteren Teil, auf diesen Teil der Wirkungen, haben das angesehen. Und wenn wir von Effektivität sprechen, dann bezieht man die Wirkungen auf die Kosten. Wenn man Effizienz oder von Effizienz spricht, dann bezieht man den Output, also die Leistungsmenge, auf die Kosten. Letztlich das Angebot der Leistung und die Nachfrage der Leistung, ganz vorne die beiden Kanten beim Input, bestimmen natürlich auch einiges an dem, was an Wirkungen hier entsteht. Also wie viel kann angeboten werden und wie viel Nachfrage, so nennen wir es halt, in der Ökonomie besteht. Und das kommt aus den Rahmenbedingungen, Das ist, man hat einen Zusammenhang, je nachdem, wie die Arbeitslosigkeit ausgestaltet ist, wie die wirtschaftlichen Verhältnisse sind und wie viel Geld beispielsweise über die Mindestsicherung Personen zur Verfügung steht. Ja, also das war so der Hintergrund, das Grundlegende, was wir verwendet haben. Und dann kommt die Wirkungslandkarte ins Spiel, weil die Wirkungen sind nicht nur linear, es gibt auch Wechselwirkungen und es gibt vor allem auch Wirkungen, die zwischen unterschiedlichen Leistungen in der Wohnungslosenhilfe zusammenspielen. Es sind viele bunte Linien, sagen wir es einmal so, und diese bunten Linien führen von Leistungen zu Wirkungen, aber auch von Wirkungen zu Wirkungen. Und es gibt manchmal Wirkungen, die werden aus dem Gesamtpaket heraus hervorgerufen, also nicht nur ein Nachtquartier zum Beispiel, nicht nur ein Chancenhaus, nicht nur ein Housing First, das bei dem einen oder anderen Stakeholder eine Wirkung hervorruft, sondern insgesamt auch durch das Zusammenwirken dieser Angebote entstehen Wirkungen bei betroffenen Personen, aber auch bei Behörden und bei anderen. Wir kommen jetzt dann gleich dazu. Gleichzeitig bestehen Wechselwirkungen zwischen diesen Angeboten. Das darf man nicht unterschätzen. Es ist nicht so, dass diese Angebote der Wiener Wohnungslosenhilfe einfach nebeneinander stehen und für jeweils eine Zielgruppe oder eine Stakeholdergruppe etwas Positives oder auch Negatives bewirken, sondern für sich wechselseitig. Ja, es ist hier sind auch solche Pfeilchen quasi dargestellt. Es ist eine Entlastung für ein Sobebo zum Beispiel, also ein sozial betreutes Wohnen, wenn es die Möglichkeit gibt, dort auch mal auf eine andere Einrichtung, eine andere Beratung hinweisen zu können oder auch zu wissen, wenn jemand ein Hausverbot bekommt, dass diese Person nicht gleich auf der Straße steht und keinerlei Möglichkeit mehr hat, irgendwo übernachten zu können. Also es ist eine Möglichkeit hier, dass Leistungen wechselseitig auch positive Wirkungen entfalten. Das ist die konzeptionelle Grundlage und wenn man sich das Ganze dann auf die Wiener Wohnungslosenhilfe übersetzt ansieht, dann sieht man dieses wunderbare bunte Bild der Wirkungslandkarte mal in seiner vollen Ausgestaltung. Wie man hier sieht, es sind ganz viele unterschiedliche bunte Linien, die in der Mitte von der WWH, das kann man wahrscheinlich erkennen, wegführen. Und das sind alles einzelne Wirkungen, die zu unterschiedlichen Stakeholdern gehen, die wir hier farbig eingefärbt haben, allein finde ich immer sehr schön schon verdeutlicht, wie dieses Netz an Wirkungen tatsächlich trägt. Ja. Und was ich dazu sagen muss hier, diese Linien sind jetzt alle gleich. Das heißt, sie sind alle gleich dünn und nicht stärker oder weniger stark ausgeprägt. Vielleicht nur in der Menge anders vorhanden, wenn man sich da zum Beispiel die rosanen oder die lilanen anschaut. Wir haben hier in dieser Wirkungslandkarte keine Quantifizierung vorgenommen. Das heißt, wir haben nicht gesagt, diese eine Wirkung ist besonders stark, diese Wirkung ist nicht ganz so stark. Also wir haben da nicht gegeneinander abgewogen, sondern wir haben einfach einmal auf Basis dieser qualitativen Vorgehensweise die Wirkungen nebeneinander gestellt, um einfach ihre Breite mal aufzuzeigen und zu zeigen, wo sie hinführen und was für Wirkungen es sind und keinerlei Gewichtung jetzt einmal noch vorgenommen. Damit übergebe ich jetzt an Constanze Beek, die weitermacht in den einzelnen Details und Stakeholder-Betrachtungen von der Wirkungslandkarte.
Genau, wenn man sich anschaut, wie die Wiener Wohnungslosenhilfe auf ihre Klientinnen wirkt, dann haben wir quasi die Unterscheidung, die ich zu Beginn vorgestellt habe, vorgenommen und haben uns einmal angeschaut, okay, wie wirkt die Wohnungslosenhilfe auf Menschen in prekären Wohnverhältnissen, also Menschen, die in ungenügenden Wohnverhältnissen oder recht ungesichert wohnen, in Arbeiterquartieren, die überfüllt sind, bei Freundinnen und Bekannten auf der Couch und die von Delogierung bedroht sind und vieles mehr. Da haben wir festgestellt, es ist ein sehr, sehr zentrales Thema, die Nutzung der Post- und Meldeadresse war, die viele Wirkungen bei den Menschen entfaltet, denn es gibt ihnen Zugang zu weiteren Leistungen der Stadt Wien, wie zur Mindestsicherung, zur Möglichkeit, irgendwann mal eine Gemeindewohnung zu beziehen und vieles mehr. Die Menschen nutzen aber auch die Tages- und Beratungsangebote der Wiener Wohnungslosenhilfe, auch wenn sie in keiner Einrichtung schlafen. Und dadurch erhalten sie einfach eine Perspektive, was möglich ist, Wissen, haben Wissen in Klarheit über mögliche oder auch nicht mögliche nächste Schritte. Sie können dort Dokumente lagern, haben eine gewisse psychische Entlastung dadurch und haben dort auch einfach Ansprechpartnerinnen und auch Aufenthaltsmöglichkeiten unter Tag. Es entstehen aber auch negative Wirkungen dadurch, dass nicht alle Menschen die Angebote der Wiener Wohnungslosenhilfe nutzen können, nicht alle quasi anspruchsberechtigt sind und man ja auf diese Ausgrenzung auch belastend wirken kann. Und halt das Wissen, dass es halt keine vielen weiteren Schritte in der Wiener Wohnungslosenhilfe gibt. Auf obdachlose Menschen wirkt die Wiener Wohnungslose vor allem dahingegen, dass mal die grundlegenden Bedürfnisse befriedigt werden, dass es einen Schlafplatz gibt, dass es Waschmöglichkeiten gibt, dass es eine Mahlzeit gibt, also einfach ja, Sicherheit vor Tod auf der Straße, bessere Hygiene und Ähnliches sind da einfach die Wirkung. Es ist aber auch wichtig, einen Zugang zu weiteren Angeboten für sie zu haben und oft sind Notquartiere ein Einstieg, wo man dann mal Beratung erhält und auch einfach einen Zugang zum weiteren Sozialsystem der Stadt Wien erlangt und mein Vertrauen in das System aufbauen kann und Wissen darüber hat, was es für weitere Schritte gibt. Es gibt auch Stabilität und strukturierten Alltag, in dem man nachts in ein Notquartier geht, dann wieder raus und dann irgendwo Tagesangebote nutzt. Es ist strukturiert den Alltag, es gibt Stabilisierung, es stabilisiert psychisch und physisch. Auch hier gibt es ein paar negative Wirkungen. Es ist die Rahmenbedingungen an sich dort psychisch belastend sein können, dass soziale Konflikte aufkommen können. Einfach die Ausgestaltung dieser sehr niederschwelligen Angebote für obdachlose Menschen können auch belastend sein. Auch Menschen, die in stationären Wohnangeboten leben, wirken die Wohnplätze vor allem stabilisierend. Also der Gesundheitszustand wird mehr stabilisiert, die sozialen Beziehungen stabilisieren sich und es ist eine Zeit für die Menschen, um eine Zukunftsperspektive zu entwickeln, ihren Standort zu bestimmen und zu schauen, wie kann es weitergehen. Gibt hier schon Möglichkeit, sich auch mehr um andere Themen zu kümmern, wie die Suche nach einem Arbeitsplatz und da einfach Beratung zu erhalten, was die nächsten Schritte wären und was möglich ist, um dabei Unterstützung zu erhalten. Auch hier, erleben die Leute dann auch gewisse Einschränkungen, weil es gibt jetzt auf einmal Mitwirkungspflichten und Hausregeln und man ist eingegrenzt durch diese Regeln. Das ist für manche auch erstmal eine Belastung oder eine Überforderung oder kann auch negativ erlebt werden. Ja, das sind immer diese zwei Seiten. Menschen, die in mobilen Angeboten leben, die erlernen noch viel mehr diese Selbstständigkeit in der eigenen Wohnung, lernen mehr Eigenverantwortung für sich zu übernehmen und können sich noch mal viel mehr auch diesen anderen Themen widmen, wie Schuldenbeseitigung, Arbeitsplatzsuche, sich in dem neuen Wohnumfeld ein Netz aufbauen. Also da entfalten sich vor allem noch viel mehr Wirkungen, Themen, die jetzt gar nicht primär Thema des Wohnraums sind, sondern auch in andere Lebensbereiche hineinspielen. Auch hier kann das Setting natürlich überfordernd wirken und dieses ganz auf sich allein gestellt sein kann auch eine Überforderung sein. Und es hat auch wieder die beiden Seiten. Wenn man zu den quasi anderen Stakeholdern der Wiener Wohnungslosenhilfe kommt, wie die Angehörige oder Erwachsenenvertreterin, zeigt sich oft, dass wie auch bei den Klientinnen die Wiener Wohnungslosenhilfe an sich erstmal sehr, sehr, sehr entlastend ist für viele andere Anspruchsgruppen und Institutionen in Wien, weil es einfach ein System gibt, was sich darum kümmert, dass das grundlegendste Bedürfnis der Menschen mal befriedigt wird und eine Wohnmöglichkeit gibt. Also einmal ist es erstmal sehr, sehr, sehr positiv. Zusammenfassend kann man sagen, dass alle einfach eine Arbeitsentlastung haben, indem sie sich selbst auf ihre Kernthemen fokussieren können und Abläufe reibungsloser laufen. Bei der Rettung zum Beispiel bewirkt das Kältetelefon, dass es weniger sogenannte Leerfahrten gibt, also dass die Rettung nicht mehr gerufen wird, wenn Menschen auf der Straße, Nächtigen und Passanten sich sorgen. Sie bekommen gleich, wenn sie zu einer Wohneinrichtung der Wohnungslosenhilfe fahren, oft viele Informationen, Sozialversicherungsdaten und Ähnliches von den betroffenen Personen, können ihre eigenen Fahrten besser abrechnen und können einfach ihre eigene Arbeit besser machen und gleich adäquat reagieren und eine höhere Wirksamkeit erreichen. Die Justiz und Polizei hat in den letzten Jahren viel Austausch gehabt mit der Wiener Wohnungslosenhilfe und hat einfach sehr viele Kompetenzen gewonnen, viel Wissen gewonnen und hat da einfach einen zuverlässigen Ansprechpartner, dass auch wenn bei ihnen Personen sich melden, sie wissen, an wen sie sich verweisen können. Sie haben aber auch Zugang zu Personen, können Briefe zustellen, Personen auffinden und Ähnliches. Und haben auch weniger Einsätze im öffentlichen Raum, wenn es zum Beispiel ein gutes Streetwork gibt, was schon Konflikte lösen kann und Ähnliches. Oder wenn sich überhaupt weniger Menschen im öffentlichen Raum aufhalten, wo es dann zu Konflikten kommen kann. Ähnliches bei den Spitälern und Ärztinnen, die zum einen eine Möglichkeit haben, Personen nachzuversorgen, wenn sie in einer Einrichtung der Wiener Wohnungslosenhilfe gehen können nach einem Spitalsaufenthalt, können diese Menschen früher entlassen und sparen sich dadurch hohe Spitalskosten, die einfach dadurch entstehen, wenn Menschen noch sich in einem Spital aufhalten, obwohl es gar nicht mehr unbedingt notwendig ist. Also ja, es ist zusammenfassend eine große Entlastung, Kostenersparnis für diese Stakeholder. Ähnliches bei Hausverwaltung, Wohnraumeigentümerinnen, Wohnbauträger, Anrainerinnen, ÖBB und Wiener Linien auch wieder sehr viele Stakeholder auf einmal. Nur wir haben so viele, dass wir sie zusammenfassen mussten, um nicht 3 Stunden zu reden. Die Stadt Wien bzw. die Politik und die Bezirke und alle Menschen, die in Wien leben, haben den Vorteil, zu wissen, dass es Einrichtungen gibt, die sich um Wohnungs- und obdachlose Menschen kümmern und die versorgen. Das ist quasi eine hohe Sicherheit, eine hohe soziale Sicherheit, einen hohen sozialen Zusammenhalt in der Stadt Wien gibt, was einfach die Stadt lebenswerter macht. Vor allem die Politik und die Verwaltung haben einfach den Zugang zu sehr kompetenten Ansprechpartnerinnen, was das Thema Wohnungslosigkeit angibt und haben generell einfach eine Entlastung dadurch, dass sich um diese Menschen gekümmert wird, dass es weniger Menschen im öffentlichen Raum gibt und wo Konflikte entstehen können.
Dann kommen wir zum nächsten Stakeholder und zwar sind das die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Angebote, die selbst quasi die Leistungen erbringen, aber auch natürlich Wirkungen davon haben. Und das sind zum einen positiv gesehen eine Sensibilisierung für durchaus schwierige Situationen in der Gesellschaft, ein Know-how in diesem schwierigen Arbeitsbereich auch aufzubauen, als Positives auch einen ganz klares Wissen und einen gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen, also einen Beitrag für unser Zusammenleben und dafür, dass es die Gesellschaft ein Stück lebenswerter ist. Gleichzeitig aber auch, und das ist jetzt so eine unintendierte Wirkung, sage ich jetzt einmal, wie ich vorher bei der Wirkungskette kurz erwähnt habe, gibt es belastende Arbeitsbedingungen. Ja, sowohl physisch belastend zum Teil, also wurde schon auch berichtet von Gewalt, die manchmal im Spiel ist, als auch psychisch belastende Situationen, wo es allein das Mitbekommen von schwierigen Lebenssituationen anderer Menschen auch einem selbst als Mitarbeiterin sehr nahe gehen kann. Das bringt mich zur Zusammenfassung der Wirkungen. Also einerseits trägt die Wiener Wohnungslosenhilfe zur Deckung der basalen Grundbedürfnisse bei den obdachlosen Personen und Menschen in der Stadt bei. Sie ist in der Lage, die Lebenslage wohnungsloser Menschen zu stabilisieren. Sie befördert Selbstständigkeit, soziale Teilhabe und nachhaltige Wohnungssicherung von ehemals wohnungslosen Personen. Gleichzeitig gibt es etwas weniger Wirkungen bei den vorher erwähnten prekär wohnenden Personen. Hier ist ein Graubereich, der ja, nicht immer leicht fassbar ist und wo jedenfalls die Angebote nicht so stark hineinwirken wie in die anderen beiden Personengruppen. Sie bewirkt deutlich reibungslosere Abläufe und Prozesse bei den Stakeholdern, die eben mit der Wiener Wohnungslosenhilfe verbunden sind und bringen hier eine Entlastung, einen verminderten Arbeitsaufwand und letztlich dann mit auch einen verminderten Kostenaufwand in den anderen Systemen. Sie bewirken auch, dass ein Zugang zu AnsprechpartnerInnen und entsprechenden Know-how im Umgang mit eben Personen, die von dieser misslichen Lage betroffen sind und entsprechend professionellen Umgang damit. Und vielleicht das Wichtigste zum Schluss, der Beitrag zur sozialen Sicherheit und die hohe Lebensqualität Wiens wird auch hier ganz klar deutlich. Das führt mich und uns zum dem Thema Handlungsempfehlungen. Wir haben hier einiges ausgearbeitet auf Basis unserer Studie und der Erhebungen, die wir, das möchte ich jetzt nochmal betonen, eigentlich hauptsächlich Ende des Jahres 2019 gemacht haben. Das heißt, wir präsentieren jetzt, sage ich mal, rund ein Jahr, nachdem die Studie eigentlich zumindest von den empirischen Erhebungen abgeschlossen sind, auch Empfehlungen. Gleichzeitig holt uns da ein Stück weit auch die Realität schon wieder ein, weil gleichzeitig der FSW eine Strategie 2022 erstellt hat und hier schon auch im Umsetzungsprozess ist und zum anderen auch die eine oder andere Aktivität bei den Organisationen draußen stattgefunden hat. Was ist es jetzt, was wir hier heraus ableiten? Zum einen stehen wir dafür, dass wir sagen, es bringt stark, Housing First zu forcieren. Eine Konzentration auf die Zurverfügungstellung von langfristigen Wohnraum in kleineren Einheiten, Einzelwohnungen und so weiter im Sinne dieses Konzepts des Housing First macht Sinn und sollte auf jeden Fall forciert werden in der Zukunft. Gleichzeitig sehen wir auch, und das ist vielleicht auch wichtig zu betonen, die Wiener Wohnungslosenhilfe kann nichts für die Rahmenbedingungen, die am Wohnungsmarkt bestehen, auch nicht dafür, wo der Arbeitsmarkt nicht ausreichend Arbeitsplätze zur Verfügung stellt und Leute irgendwie aus den unterschiedlichen Systemen herausfallen. Die Wiener Wohnungslosenhilfe kann aber Lobbying betreiben. Lobbying einerseits für leistbaren Wohnraum, ja, also entsprechende Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel zu betreiben, um aufzuzeigen, wie wesentlich dieses grundlegende Bedürfnis für Menschen ist. Es ist uns vielleicht jetzt eh bewusster allen miteinander nach eben den Erfahrungen von einem Jahr Pandemie, dass Wohnen etwas sehr Zentrales ist, aber nichtsdestotrotz können sich die meisten, die wohnen, wahrscheinlich schlecht vorstellen, was es bedeuten würde, keinen Wohnraum oder keinen gesicherten Wohnraum zu haben. Gleichzeitig auch entsprechend Interessenvertretung betreiben für Kinder und Jugendliche, haben wir geschrieben, weil das Thema Prävention hier ein großes sein soll. Wir haben gesehen, dass es immer wieder Jugendliche und junge Erwachsene gibt, die aus den Systemen herauskippen, die nicht ausreichend ihren Halt finden in der Gesellschaft, wenn sie 18 geworden sind, die nicht ausreichend ihre Bildungschancen wahrnehmen und hier das aufzuzeigen und hier dafür Sorge zu tragen, dass hier mehr Möglichkeit gibt für diese jungen Erwachsenen, den Übergang zu schaffen. Das macht absolut Sinn und hilft nicht nur in der Wiener Wohnungslosenhilfe, sage ich mal später, weniger Bedarf und weniger Nachfrage zu haben. Das gilt auch für die nächste Empfehlung, Begleitung in ein selbstständiges Leben. Also wir empfehlen eine längere Begleitung von Jugendlichen im Übergang von stationären oder betreuten Einrichtungen, betreuten Wohneinrichtungen im Übergang zur Selbstständigkeit, zum selbstständigen Leben. Nicht nur bis 18, nicht nur bis 21, sondern vielleicht zum Teil auch darüber hinausgehend eine gewisse Begleitung zur Verfügung zu stellen. Es ist ja auch nicht so, dass in einer Familie, die intakt ist, wo viel Unterstützung und sozialer Zusammenhalt da ist, jemand mit 18, sage ich jetzt mal, ausziehen muss, raus muss mit 21, sondern auch hier noch länger Unterstützung bekommt. Dann präventive Unterstützung seitens der Wiener Wohnungslosenhilfe, Menschen in schwierigen Lebenslagen, die ohne jetzt einen offensichtlichen Unterstützungsbedarf haben, sollten aus unseres Erachtens auch präventiv eine vorübergehende Möglichkeit bekommen, Hilfe zur Wohnungssuche oder zur Wohnbetreuung in Anspruch nehmen zu können. Ja, also nicht erst, wenn es so schlimm ist, dass der Unterstützungsbedarf schon gescheit hoch ist, ansetzen, sondern im Sinne der Prävention lieber ein bisschen zu früh oder sehr früh, um es abzufedern, dass dann die schwierigen Fälle zustande kommen. Und genau diese schwierigen Fälle, ist die nächste Handlungsempfehlung, verstärkt Einzelfalllösungen zulassen. Ja, also wir haben vielfach berichtet bekommen, dass es einfach Menschen gibt, die passen in keines der Angebote besonders gut, die sind vielleicht auch so, dass sie manche Ansprüche nicht haben, und die werden herumgereicht, ja, und die verursachen durchaus nicht unerheblichen Aufwand, sage ich jetzt einmal, in den verschiedensten Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, aber auch bei den Stakeholdern, Gesundheitsbereich und sonst wo. Und wir denken und empfehlen hier einfach verstärkt auch Lösungen für diese Menschen zu finden, die jetzt nicht einem Standardweg entsprechen, wenn man davon, und da sind wir überzeugt, auch vielfach Ressourcen bei den Stakeholdern einsparen kann. Ja, könnte man sich auch in einer Prozesskostenrechnung anschauen, aber es ist bestimmt günstiger, eine Unterbringung hier zu ermöglichen in einer Wohnung, in einem Wohnraum, als die Menschen im Kreis zu schicken. Delogierungsprävention, etwas ganz Zentrales und Wichtiges, sollte gestärkt sein, ausgebaut werden. Delogierungsmaßnahmen heißen, günstigen Wohnraum erhalten zu können und auch Menschen davor zu bewahren, dann tatsächlich in die Wohnungslosigkeit beziehungsweise dann vielleicht auch weiterer Folge Obdachlosigkeit abgleiten zu lassen. Und hier ja auch verstärkt nachgehende Maßnahmen zu ermöglichen, dass Prävention, schon auch hier wieder früh ansetzt und schaut, passt das dann, wenn vielleicht eine Delogierung schon einmal vermieden wurde, dann in weiterer Folge frühzeitig ansetzen zu können. Thema Freizeitangebote, kurz vorher schon erwähnt von Bettina Weitzhofer. Wenn wir, was wir ja empfehlen, mit dem Thema Housing First beispielsweise stärker in die mobile Wohnbetreuung hineingehen, stärker in dezentrale Strukturen hineingeht, die durchaus ja auch den großen Vorteil haben, dass die Menschen stärker irgendwo grundsätzlich integriert sein können in normalen Wohnsettings leben, ist es dennoch so, dass es hier niederschwellige Angebote braucht, die zum Teil tagesstrukturierend sind, weil herkömmliches Dienstleistungsangebot, das der Markt bereitstellt, nicht immer passend ist für die Personen, die hier betroffen sind davon, entweder weil es zu teuer dann dennoch ist oder weil einfach die Art und Aufmachung des Angebots nicht dem entspricht, was sich eben als wohnungslose Menschen wünschen und vorstellen. Und hier Angebote zu setzen, wo man auch vielleicht mehr auf seinesgleichen auch stoßen kann und wo auch Integration mit der umliegenden Bevölkerung möglich ist, sei empfohlen. Dann haben wir die Empfehlung, verstärkt auch niederschwellige Einrichtungen zu ermöglichen und die auch unabhängig von den Besuchern und Besucherinnen gefördert sind, also sogenannte Objektförderung haben. Es gibt spezielle Zielgruppen, zum Teil psychisch erkrankte Zielgruppen, wo einfach es nicht so klar ist und nicht, ob sie immer da sein können, und wenn man dann tageweise abrechnen muss, stundenweise abrechnen muss, dann ist es schwierig, so eine Einrichtung auch letztlich betriebswirtschaftlich zu führen. Und dennoch sind es sehr wichtige Einrichtungen, um eben Menschen die Möglichkeit zu haben, einfach zu kommen und zu gehen und dort ein Angebot vorzufinden. Dann haben wir die Kapazitäten im Bereich der Chancenhäuser. Wir haben, wie wir die Studie gemacht haben, sind die gerade hochgefahren worden. Die Empfehlung lautet ein Ausbau der Kapazitäten der Chancenhäuser mit Blick auf eben spezifische Gruppen und auch eine Vorhaltung von freien Plätzen, die eine schnelle Notversorgung mit Wohnraum noch am gleichen Tag ermöglichen. Es war damals abzusehen, dass es mehr Kapazitäten gibt, die zum Teil ja auch jetzt schon da sind und dass man hier, ja, wie gesagt, etwas zielgruppenspezifischer vorgeht und auch nicht bis ans Letzte ausgereizt ist in der Kapazitätsauslastung, um ein bisschen einen Spielraum für Notsituationen zu haben. Dann haben wir das Thema klare Kommunikation. Ich habe es vorher erwähnt, schon die Strategie 2022 seitens des Fonds Sozialen Wien hat hier zu Verunsicherungen geführt im System, wie wir die Erhebungen gemacht haben. Wurde da zum Teil, ja, war Unwissenheit vorhanden oder Vermutungen wurden angestellt und viele der Menschen, mit denen wir gesprochen haben, haben ihre Sorge geäußert, dass sich alles zum Schlechteren ändert, so auf die Art. Und hier hatten wir den Eindruck, dass es sinnvoll wäre, wenn man so große Systemänderungen oder wenn man Systemänderungen durchführt, hier klarer noch zu kommunizieren und breiter zu kommunizieren, um ja, diese Verunsicherung oder diese Verunsicherung ein Stück weit hinteranhalten zu können. Ja, auch gegenüber letztlich den Stakeholdern, nicht nur im Kern der Wiener Wohnungslosenhilfe, sondern zum Teil an jene vielen Gruppen, die wir jetzt gesehen haben, die im Umfeld sind. Ja, zum Teil auch ein, sage ich nochmal, noch besserer Ausbau der Nahtstellenarbeit und mehr Ressourcen für die Zusammenarbeit mit den, beispielsweise mit dem PSD. Diese Zusammenarbeit funktioniert gut und bringt auch viel Know-how und Ressourcen in die Wohnungslosenhilfe herein. Aber auch zum Bereich der Betreuung von Menschen mit Behinderung, zum Bereich der Psychiatrie weitergehend, also stationär, macht es Sinn, gute Kontakte zu legen, gute Schnitt- oder eben Nahtstellen zu fördern, weil der Austausch für beide Systeme von Wert sein kann. Auf jeden Fall aber in Richtung Wohnungslosenhilfe es klarer ist, wie mit bestimmten Personen, die halt ja, zum Beispiel psychisch belastet sind oder Probleme haben, umgegangen werden kann. Ja, dann das Thema flexible Anträge, auch etwas, was ja zum Teil schon stärker jetzt umgesetzt ist und möglich ist, aber es scheint im B2 immer noch ein nicht so einfach zu sein oder es wurde erzählt und dass es nicht immer so niederschwellig ist, hier um Hilfe anzusuchen und hier quasi die Möglichkeit zu bieten, noch niederschwelliger und flexibler auch zum Teil in den Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe diese Antragstellung zu ermöglichen. Das ja, sei hier empfohlen und in dem Wissen, dass es in den Chancenhäusern jetzt auch schon zum Teil umgesetzt ist. Ein großes Thema war das Thema Kapazitäten, Kapazitäten in der Pflege. Wir haben es vorher schon gehört bei den Bedarfsgruppen. Wir haben viele Menschen, die älter werden, die auch in der Wohnungslosenhilfe älter werden. Und da stellt sich die Frage, was tun am Übergang, wenn die Personen pflegebedürftig werden. Und hier sei nur das mitgegeben, dass es notwendig ist, hier Lösungen zu finden, entweder indem man in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe verstärkt Pflegekapazitäten aufbaut oder andererseits in herkömmlichen stationären Pflegeeinrichtungen mehr Know-how zum Thema Umgang mit Menschen, die von Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit vielleicht betroffen waren und hier eben entsprechende, ja, vielleicht Weiterbildung, Schulungen und Kapazitäten aufzubauen. Prekär Wohnende, auch ein Punkt, den wir angesprochen haben schon, für die scheint es nicht immer ganz klar zu sein, dass es einen Ausweg aus dieser prekären Lage, wo man bei Freunden und Freundinnen nächtigt, wo man vielleicht irgendwo in Untermiete oder sonst in Zweckbeziehungen sich aufhält und hier Öffentlichkeitsarbeit noch einmal hervorzuheben und zu zeigen, es gibt einen Weg raus aus diesen prekären Situationen und der führt zum Teil halt über die Wiener Wohnungslosenhilfe, wäre ja, sinnvoll aus unserer Sicht. Und die letzte Empfehlung ist noch, man könnte auch diese Wirkungslandkarte quantifizieren, das heißt diese unterschiedlichen Linien, die jetzt gleich dick sind, etwas dicker oder etwas dünner machen und hier eine Gewichtung hineinbringen. Das wäre etwas für ein, glaube ich, ganz spannendes Folgeprojekt. Ja, das führt mich auch schon zum Ende. Bevor ich die Konklusion noch recht prägnant versuche rüberzubringen, sei auch noch erwähnt, das klingt jetzt so viele Empfehlungen, als ob das System nicht so besonders gut funktionieren würde. Es funktioniert hervorragend, aber wenn man sich anschaut, Prozesse zwischen so vielen unterschiedlichen Playern, dann sieht man auch immer wieder ein Stück weit Optimierungsbedarf, immer wieder eine Möglichkeit, was noch ein Stück weit besser zu machen, auch wenn das System schon sehr gut ist. Ja. Somit komme ich zum endgültigen Conclusio. Also zusammenfassend zeigt sich uns in der Studie, dass diese Wiener Wohnungslosenhilfe ein komplexes Zusammenspiel dieser Angebote darstellt, welche einerseits die Lebensqualität der betroffenen Menschen, die im System sind, aber, und das ist auch wichtig, aller Wiener und Wienerinnen deutlich steigert. Andererseits schafft sie bei einer Vielzahl von Organisationen, Unternehmen, Institutionen, Behörden, Sie haben jetzt vorher einige gesehen, eine deutliche Entlastung und letztlich damit auch dahinter eine Kosteneinsparung. Und die Wechselwirkungen im System zeigen, dass eine gute Abstimmung zwischen den Angeboten schon existiert und von dieser, also alle Angebote profitieren eben davon, wenn Klienten und Klientinnen dann im Vorfeld oder auch parallel in anderen Angeboten der Wohnungslosenhilfe betreut und beraten werden und haben somit quasi durch dieses dichte Netz an Wirkungen, an Zusammenarbeit noch mehr die Chance, effektiver wirken zu können. Ja, damit sind wir am Ende und ich darf mich bedanken, dass wir die Möglichkeit haben, das jetzt hier vorzustellen und ja, übergebe dann gerne wieder an die Moderation.
Danke für diese Präsentation, herzlichen Dank aber auch für diese gemeinsame Reise, die wir unternommen haben. Mit der Wirkungslandkarte hat uns das Kompetenzzentrum eine Landkarte in die Hand gegeben, wo mehrere Routen, verschiedenste Routen beschrieben sind, in Form von insgesamt 16 Handlungsfeldern. Und die sind Auftrag, jetzt Auftrag für die Wiener Wohnungslosenhilfe, sich damit auseinanderzusetzen. Erste Umsetzungsschritte sind ja schon erfolgt. Wir haben vorher bei der Präsentation ja auch schon gehört, dass wir uns hier mit den Organisationen schon entlang dieser Handlungsleitlinien, auch mit der Steuerungsgruppe, überlegt haben, Schritte zu setzen. In den Organisationen wurden schon Maßnahmen gesetzt. Der FSW arbeitet an seinen Strategien. Ja, wir beginnen jetzt unseren zweiten Teil der Präsentation. Ich habe heute schon in der Einleitung präsentiert, dass es doch ganz wichtig ist, nicht über Menschen zu sprechen, sondern mit den Menschen zu sprechen. Und es freut mich jetzt, dass wir Herrn Franz Haberl begrüßen dürfen. Wir haben Herrn Haberl sozusagen gefunden über einen tollen Artikel, einen tollen Beitrag im Standard Wohngespräch. Und unsere Expertin hier im Dachverband, Susanne Stricker, hat dann mit Herrn Haberl Kontakt aufgenommen und er war bereit, hier bei der Präsentation heute einen Beitrag zu geben im Sinne dessen, einmal zu sagen, okay, wie ist denn die Sicht von wohnungslosen Menschen auf die Wirkung der Wiener Wohnungslosenhilfe auf der einen Seite? Was kann wirklich die mobile Wohnbetreuung? Und was mich auch noch interessieren würde, Herr Haberl, ist, vielleicht können Sie uns auch noch kurz erzählen, wir haben es heute schon mehrfach angesprochen, ganz ohne den Thema kommen wir ja auch nicht aus, auch heute nicht, ja? Wie Sie die Auswirkungen der Pandemie beobachten.
Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ja, hat mich sehr gefreut. Ist auf Umwegen zustande gekommen, aber hat mich sehr gefreut. Aus Sicht der Betroffenen, ja, ich war ja selbst wohnungslos und obdachlos. Und hätten Sie mich vor 4 Jahren gefragt, was die Wiener Wohnungslosenhilfe leisten kann, hätte ich keine Antwort gewusst. bis ich selber in die Situation gekommen bin, diese Hilfe in Anspruch nehmen zu dürfen. Ja? Und habe erst dann gemerkt, welche Auswirkungen und welche Möglichkeiten die Wiener Wohnungslosenhilfe bietet. Und Sie haben den Artikel angesprochen im Wohngespräch. Da geht es darum, ich lebe jetzt wieder in einer Wohnung und diese 23 Quadratmeter sind, wenn man einmal obdachlos oder wohnungslos war, wie das Himmelreich auf Erden. Ja? Seine eigene Dusche, seine eigene Küche und seine eigenen vier Wände zu haben, die Privatsphäre oder den Rückzugsraum, den man braucht, um sich auszuruhen, schaffen die Motivation, um die Probleme, die man hat, anzugehen. Ja? Und genau das ist es, worum es eigentlich geht. Ja? Sie haben auch angesprochen, die Pandemie, die Auswirkungen der Pandemie, das wird uns in einigen Monaten sehr intensiv beschäftigen, denn es wird im Zuge dieser vielen Lockdowns und der restrikten wirtschaftlichen Situation, die wir derzeit vorfinden, wird es einige, viele in die Wohnungslosigkeit treiben, weil sie sich einfach das Wohnen oder das, was sie jetzt als Wohnen kennen, nicht mehr leisten können. Das hat nicht nur jetzt die Auswirkung direkt aus dem Verlust der Arbeit, sondern auch die sozialen Auswirkungen, Verlust der Beziehung, weil es einfach nicht funktioniert im Lockdown, und Scheidungen und verschiedene andere Einflüsse werden dazu führen. Auch die Süchte, die jetzt verstärkt natürlich auftreten, werden dazu führen, dass mehr Menschen in die Wohnungslosigkeit kommen. Ja. Und dafür, glaube ich, ist die Wiener Wohnungslosenhilfe sehr gut aufgestellt. Ja. Ich bin ja selbst in der Wiener Wohnungslosenhilfe tätig, bei Obdach Wien als Peer. Ja. Und meine Vorrednerin von der Kinder- und Jugendhilfe hat das sehr schön gesagt, die Peer-to-Peer-Projekte. Ja. Das ist etwas, was, glaube ich, in der Zukunft auch ganz wichtig sein wird. Ja. Dass Menschen, die schon wieder in einer Wohnung sind, jenen helfen, die gerade auf der Suche sind oder auf dem Weg, wieder in eine eigene Wohnung zu kommen. Ja. Wir entwickeln hier Projekte gemeinsam mit den Kollegen der Sozialarbeit, wo wir uns beispielsweise als eines der wichtigen Themen für die Zukunft genommen haben, die digitale Teilhabe, weil eine Auswirkung der Pandemie ist, dass viele Dinge, die früher persönlich funktioniert haben und ohne großen technischen Aufwand, heute plötzlich für viele Menschen einfach nicht zugänglich sind, weil sie die technischen und die Voraussetzungen vom Wissen her nicht mitbringen, um daran teilzunehmen. Und sich dadurch natürlich wieder ein Stück mehr abgehängt fühlen. Und ich glaube, das sind die ganz großen Herausforderungen, die wir in der Zukunft haben, die Freizeit zu gestalten, die Leute wieder an soziale Kontakte anzuknüpfen und sie vor allem aufzufangen, bevor sie in eine tiefe Depression abrutschen. Ich danke Ihnen.
Ja, aber wir danken Ihnen. Dankeschön. Danke für diesen Eindruck und auch für Ihre Arbeit als Peer, weil wir hören ja in Ihren Schilderungen, wie wesentlich das ist, dass sozusagen hier diese gegenseitige Unterstützung gut funktioniert. Dankeschön. Damit kommen wir zum Statement der Fördergeberin. Wir haben Sie heute schon begrüßt. Der FSW hat sich ja einer neuen Strategie oder einer Weiterentwicklung der Strategie zur Wohnungslosenhilfe sehr stark gewidmet im letzten Jahr. Da hat sich viel getan und ich finde es immer sehr schön, Anita Bauer hat auch in einem Vorwort zur Wiener Wohnungslosenhilfe einmal gesagt, die Wiener Wohnungslosenhilfe ist ein Erfolgsmodell. Ja, und darauf sind wir alle miteinander sehr, sehr stolz. Die Leiterin Martina Blowitz vom Fachbereich der Wiener Wohnungslosenhilfe ist jetzt bei uns und ich möchte dich in deinem Statement darum bitten, auch auf zwei Fragen besonders vielleicht einzugehen, nämlich auf der einen Seite, was sind aus eurer Sicht im FSW so die zentralen Ergebnisse dieser Wirkungsanalyse und welchen Aspekt der Wirkungsanalyse kann der FSW auch, oder welche Aspekte kann der FSW auch jetzt in der Gestaltung dieser Strategie in der Angebots- und Leistungsentwicklung berücksichtigen? Noch einmal willkommen, Martina Blowitz. Ich bitte dich um dein Statement. Dankeschön.
Danke, Sandra. Zunächst einmal, ich wollte sagen, ich bin sehr beeindruckt von der Veranstaltung. Ich sehe da auf meinem Bildschirm 135 Teilnehmerinnen. Finde ich toll, dieses große Interesse an diesem Thema. Ich komme in meinem ersten Statement auch nicht ganz ohne ein Statement zur Pandemie leider aus. Wie das Kompetenzzentrum zuerst ja schon gesagt hat, ist die Erhebung 2019 erfolgt. Also kurz bevor wir in diese Gesundheitskrise geschlittert sind, sage ich mal, die uns dann sehr rasch auf den Boden der Realität geholt hat. Allerdings hat diese Pandemie mir auch gezeigt, noch einmal die Kraft und die Wirkung und die Stärke der Wohnungslosenhilfe. Nicht auszudenken, wie die Bekämpfung dieser Pandemie in dieser Stadt ohne diese Angebotsvielfalt ausgesehen hätte. Nicht auszudenken, wie das ohne die Flexibilität der Organisationen vonstatten gegangen wäre. Ich möchte ein paar Schlagworte nennen. Wir haben die Notquartiere innerhalb von ein paar Tagen, eine Verlängerung der Notquartiere übers Winterpaket hinaus gewährleistet. Wir haben die Rolle des Gesundheitstelefons im Neunerhaus neu gedacht, gemeinsam mit Organisationen. Es hat immense Auswirkungen auf die Tageszentren gegeben, auf alle Wohnangebote. Es sind ständig neue Verordnungen erlassen worden, die Abstandsregelungen, Maskenpflicht etc. Alle, die wir wahrscheinlich heute hier teilnehmen, wissen, was das alles bedeutet hat, was für ein Kraftakt. Es zeigt aber auch, wie stark und wie wirkungsstark dieser Bereich ist und was dieser Bereich stemmen kann, sage ich einmal. Ja. Hat eine immense Flexibilität benötigt, die es auch gegeben hat, von Seiten der Organisationen, auf Seiten der Mitarbeiterinnen, aber auch auf Seiten des FSW und unserer Entscheidungsträgerinnen. Und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, mich da auch bei allen Organisationen und Mitarbeiterinnen herzlich dafür zu bedanken. Ja, wie gesagt, nicht auszudenken, was gewesen wäre, wenn es diese Stärke nicht gegeben hätte in dieser Situation. Wir haben es auch im FSW gemerkt, wie groß das Interesse an dem Bereich ist, weil wir wahnsinnig viele Presseanfragen zu dem Thema bekommen haben, gerade im Zeichen der Pandemie, und sich wahnsinnig viele Medien damit beschäftigt haben. Das zeigt auch nochmal die Wichtigkeit dieses Themas auf. Ich glaube auch, dass diese Studie, wenn sie ein bisschen länger die Erhebung gedauert hat, noch einmal andere Wirkungen gezeigt hätte, nämlich in Krisensituationen zu wirken. Und ich finde, das sollte man schon auch nochmal hervorstellen, wie stark wir in der Krise waren. Oder sind, besser gesagt. Ja. Was die Studie uns auch zeigt, ist wieder einmal die Vielfältigkeit des Angebots in der Wiener Wohnungslosenhilfe, von ganz niederschwelligen Angeboten zu Housing First etc. Man sieht das auch sehr gut an der Landkarte, ist zwar eine Wirkungslandkarte, aber da sieht man schon einmal die Vielfältigkeit des Angebots auch aufgezeigt, zeigt aber gleichzeitig auch, dass dieses System ein komplexes System ist, ja, ein komplexes System, das nur funktioniert, und das ist durch die Analyse auch gut rausgekommen, finde ich, wenn die Systeme ineinander greifen, zeigt aber auch, wie wichtig, und das ist heute schon ein paar Mal betont worden, wie wichtig das Thema der Vernetzung ist. Also auch wir im FSW und gerade in der Abteilung der Wiener Wohnungslosenhilfe ist ein ganz großer Teil Vernetzungsaktivität mit vielen, die heute hier sind, auch die heute schon gesprochen haben, MA40, MA11, aber auch der Suchthilfe, BSD, Polizei, Justiz, weil ganz viel von dem, was wir heute gehört haben, auch der Wirkung auf Stakeholder, an die man im ersten Moment vielleicht gar nicht denken würde. Wir denken da oft natürlich sehr schnell an unsere direkten Zielgruppen, an Menschen, die von Wohnungslosigkeit oder Obdachlosigkeit bedroht sind oder davon betroffen sind, aber dass wir ganz viele Wirkungen auf andere ja auch ausüben. Und das denkt man im ersten Moment nicht. Und das sehe ich auch als unsere Aufgabe im FSW, immer wieder auch darauf hinzuweisen, weil da kommt man nicht so schnell drauf, sage ich einmal. Ja, wohin wirken wir noch? Ne? Was diese Analyse uns auch gezeigt hat, ist, was für eine starke, gewichtige Rolle die Wohnungslosenhilfe im sozialen Netz der Stadt innehat. Die Wohnungslosenhilfe verhindert individuelles Leid, ganz klar, verhindert aber auch Folgekosten. Es wurde zuerst vom Kompetenzzentrum von Investitionen in diesem Bereich gesprochen. Bin ich sehr froh über den Begriff nicht der Kosten, sondern der Investitionen, weil auch das ist etwas, was der FSW, der selbst auch um sein Budget immer wieder rittern muss, auch immer wieder betonen muss und will, ja, dass wir hier ganz eindeutig Folgekosten auch vermeiden, wenn wir gezielt, gut und richtig unsere Investitionen einsetzen. Was mir auch wichtig ist, ist von der Rolle der Wohnungslosenhilfe, wenn wir davon sprechen, ist auch, was für ein großer Arbeitgeber der Bereich ist und wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Bereich tätig sind. Und da sehe ich schon auch dann auch die Verantwortung auf Fördergeberseite, auf diesen großen Arbeitsmarkt auch Acht zu geben. Und diese Verantwortung sind wir uns durchaus bewusst. Auf deine Frage, Sandra, konkret, was bedeutet das für unsere Strategie, unsere Wohnungslosenhilfestrategie 2022? Die Studie, die Analyse gibt uns einen Rückenwind für unsere Strategie. Das freut mich sehr. Das bekräftigt uns in vielen Bereichen, dass wir da auch auf dem richtigen Weg sind. Ich möchte insbesondere drei Bereiche herausgreifen, nämlich Housing First, Ausbau von Housing First, zur Verfügung stellen von leistbarem Wohnen. Wie viele der hier Anwesenden wissen, ist es ja unser Ziel am Ende dieses Prozesses der Strategie, dass 80% all unserer Neukundinnen in eigenen Wohnungen mit mobiler Betreuung wohnen können und 20% der Neukundinnen, die das benötigen, stationär wohnen. Das heißt, wirklich den größten Teil der Neukundinnen in die eigene Wohnung, eine eigene Wohnung zur Verfügung stellen zu können mit entsprechender Betreuung. Und da bestärkt mich auch die Aussage von Herrn Haberl sehr im Sinne von die eigenen vier Wände, die Privatsphäre. Dann ist es möglich, gewisse Dinge wieder auf die Reihe zu bekommen. Also das gibt uns dann einen großen Rückenwind. Und auch der Peer-Ansatz ist natürlich auch im Rahmen unserer Strategie sehr stark vertreten. Auch die heute schon Delogierungsprävention ist auch ein Bestandteil in unserer Strategie. Da sind ja wir, da dürfen wir ja auch als Partner in der Wohnungssicherungsstelle zur Verfügung stehen, auch mobile Wohnbetreuungsangebote bevor es zu einem Wohnungsverlust kommt, zur Verfügung zu stellen. Also ich sehe das dann immer so wie dann am Bauchladen der Leistungen in der Wohnungslosenhilfe und die Delogierungsprävention kann sich gewisser Dienstleistungen bedienen, wie einer mobilen Wohnbetreuung oder am betreuten Konto der Schuldnerberatung, also so quasi aus dem Bauchladen der Angebote das richtige, maßgeschneiderte für den Einzelfall herausgreifen. Ja. Und der dritte Aspekt in unserer Strategie, also der dritte von vielen Aspekten, ist die Kapazität der Chancenhäuser, ist auch schon ein paar Mal genannt worden. Auch da hat das Kompetenzzentrum gesagt, zum Zeitpunkt der Erhebung waren wir gerade im Aufbau der Plätze begriffen. Ziel ist es ja, im Rahmen der Strategie 650 Chancenhausplätze zu haben. Die haben wir jetzt schon. Ja. Das heißt, da waren wir nicht untätig. Wir werden aber auch weiter nicht untätig sein, weil wir auch da eine Evaluierung gerade am Laufen haben über die Fachhochschule. Und da werden unsere ersten Ergebnisse im Sommer vorliegen, weil das eine neue Leistung auch war, wo wir gesagt haben, die wollen wir gerne evaluieren. Führt mich zum Abschluss zu einem kleinen Ausblick. Die Herausforderungen sind genannt, liegen am Tisch. Es sind ja auch Priorisierungen, es werden ja auch Priorisierungen vorgenommen, die vermutlich notwendig sind, wie immer. Ja, wir werden wahrscheinlich auch in Zeiten, wo es mit den Budgets wahrscheinlich auch nicht besser ausschauen wird, wird sich zuspitzen, werden wir Priorisierung weiter vornehmen müssen. Aber die Analyse gibt uns da gutes Werkzeug in die Hand, welche Priorisierungen und welche Herausforderungen am Tisch liegen. Und ich bin da sehr zuversichtlich, weil die Wiener Wohnungslosenhilfe hat sich in den letzten Jahren, oder wie es der Herr Stadtrat heute gesagt hat, Jahrzehnten immer Herausforderungen gestellt und bewiesen, Herausforderungen meistern zu können. Und auch das werden wir tun und werden tatkräftig auch als Fördergeber da mitarbeiten und mit unterstützen. Danke.
Danke, Martina Blowitz, Fachbereichsleiterin im Fonds Soziales Wien. In Ihrem Statement hat man nicht nur eine große Erfahrung und Kompetenz des FSW heraushören können, sondern was ich besonders auch noch einmal betonen möchte und so schätze auch an unserer Zusammenarbeit in der Wiener Wohnungslosenhilfe ist, die Haltung der Fördergeberin in genau diesem prekären Feld und das ist nicht selbstverständlich und das zeichnet einfach das soziale Wien aus. Danke Martina und danke auch all deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Unterstützung auch hier in der Zusammenarbeit mit der Wirkungsanalyse. Zwei davon waren mit dabei in der Steuerungsgruppe, zu der ich jetzt schon überleiten möchte. Vorher möchte ich noch verweisen auf eine Anmerkung von Christian Grünhaus im Chat auf die Frage, wie wir konnten uns jetzt nicht mit der Wirkung in der Krisenbewältigung auseinandersetzen, aber es gibt eine Arbeit vom Kompetenzzentrum zum Thema Gemeinwesenarbeit und was war der Beitrag der Gemeinwesenarbeit in der Krisenbewältigung, wo auch die Wiener Wohnungslosenhilfe natürlich mitgedacht wird. Christian, danke für diesen Beitrag. Wir kommen jetzt zu unserer Steuerungsgruppe. In der Steuerungsgruppe haben wir uns sehr intensiv mit den Handlungsfeldern auseinandergesetzt und natürlich die Organisationen, die hier im Dachverband mitarbeiten und in der Steuerungsgruppe reflektieren, priorisieren, weiterarbeiten, das mitnehmen in die eigenen Organisationen. Diese Organisationen sind natürlich auch mit dabei, wenn es darum geht, die Strategie der Stadt Wien in der Wiener Wohnungslosenhilfe gemeinsam zu entwerfen. Und was wir jetzt hier in den nächsten Minuten tun wollen, ist, dass wir auf der einen Seite ein bisschen die Priorisierungen in den Blick nehmen, die wir bei 16 Handlungsfeldern noch nah vornehmen mussten, dass wir auf der anderen Seite zeigen, diese Aspekte, mit denen wir uns jetzt auseinandergesetzt haben, was die Weiterarbeit mit dieser Wirkungsanalyse als Instrument betrifft. Und es geht auch darum, einen Ausblick zu geben für die Wiener Wohnungslosenhilfe. Ich darf mit der Expertin hier im Dachverband beginnen, mit Susanne Stricker. Sie hat sehr intensiv mit dem Kompetenzzentrum zusammengearbeitet und die Steuerungsgruppe auch hier begleitet. Susanne, das wäre jetzt der Punkt, wo ich vielleicht bitten würde, dass Sie sagen, wie hat die Gruppe gearbeitet? Wie wollen wir jetzt weiterarbeiten? Was haben Sie auch jetzt aufbereitet, um hier die nächsten Schritte zu machen mit den Kolleginnen aus der Steuerungsgruppe? Bitte schön.
Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Die Steuerungsgruppe hat sozusagen die Studie begleitet von Anfang an. Also wenn ich mich jetzt so erinnere, als wir den Projektauftrag gemeinsam formuliert haben, war es wirklich eine bunte Sammlung an Themen, was haben wir an Fragen, die beantwortet werden sollen. Wir haben spannende Angebote erhalten und dann uns eben für das Kompetenzzentrum entschieden. Und die Steuerungsgruppe hat sozusagen den Prozess auch begleitet, war zum Teil auch sehr eingebunden bei der Erarbeitung und bei der Erstellung der Wirkungslandkarte. Und wenn ich mich daran erinnere, wie schwierig es anfangs war, die einzelnen Stränge darzustellen, wohin die Wohnungslosenhilfe wirkt, da hatten wir noch Mindmapping, so eine Folie. Und inzwischen haben wir wirklich sehr gut dargestellt in Form von der Wirkungslandkarte, wohin die also in welche Bereiche die Wirkung der Wiederwohnungslosenhilfe geht. Im Rahmen ein Steuerungsgruppenmitglied hat nach der ersten Ergebnispräsentation im Sommer auf Steuerungsgruppenebene rückgemeldet, das sind einfach Ergebnisse, die zwar einen Handlungsbedarf aufzeigen, aber die auch irrsinnig stolz machen, zu sehen, was wird in der Wohnungslosenhilfe geleistet und nicht nur den Fokus auf die einzelne Person zu richten, der geholfen wird, sondern wie gesagt auch den gesellschaftlichen Mehrwert zu betrachten. Also diese Studienergebnisse liefern einfach Ansatzpunkte für die nächsten Jahre. Wir können nicht alles gleichzeitig angehen. Daher haben wir eben auch geschaut, für welche Themen ist die Wiener Wohnungslosenhilfe zuständig und somit auch verantwortlich und bei welchen Handlungsempfehlungen können wir auch Stakeholder gewinnen, beziehungsweise bei welchen Handlungsempfehlungen sollten auch andere Stakeholder den Lead übernehmen. Wir haben gemeinsam die ganzen Handlungsempfehlungen nochmal gesichtet, haben geschaut, was passiert da eigentlich schon alles, auch außerhalb der Wiener Wohnungslosenhilfe an Aktivitäten, haben das nochmal priorisiert, also einen zweiten Durchgang gemacht, haben überlegt, welche Maßnahmen könnten gesetzt werden und wer wäre für die Umsetzung zuständig. Wir haben jetzt hier in der Steuerungsgruppe für den Dachverband gemeinsam mit dem FSW und den Organisationen eben im Rahmen der Steuerungsgruppe bei den Bedarfsgruppen folgende haben wir den Handlungsbedarf bei der Versorgung von obdachlosen EU-Bürgerinnen priorisiert, dass es eben eine ganzjährige Versorgung benötigt, sowie auch Einzelfalllösungen für Pflegefälle oder besonders komplexe Fälle. Und bei den Empfehlungen, denen wir uns in der nächsten Zeit widmen möchten, sind eben diese Punkte Kapazitäten in der Pflege, auch das Thema Lobbying für Kinder und Jugendliche, gekoppelt mit dem Thema Begleitung in ein selbstständiges Leben und die Maßnahme Housing First und Lobbying für leistbaren Wohnraum. Also das ist grundsätzlich einfach die Basis, damit auch die Strategie der Wiener Wohnungslosenhilfe umgesetzt werden kann.
Danke, Susanne. Ich darf jetzt weiterleiten zu Gernot Ecker vom Wiener Hilfswerk. Er leitet dort den Bereich der Wohnungslosenhilfe. Wir haben uns im Vorfeld, wie wir viel darüber gesprochen haben, was wollen wir uns eigentlich anschauen, wenn wir sagen, wir wollen die Wirkung der Wiener Wohnungslosenhilfe anschauen und sagen, Wie wollen wir es uns anschauen, damit wir auch nachher gut damit was anfangen können und weiterarbeiten können? Das war auch dem Gernot Ecker sehr, sehr wichtig. Gernot, was zeichnet aus deiner Sicht jetzt diese Wirkungsanalyse aus? Wenn du es jetzt bewertest nach diesem Prozess, wie würdest du es beurteilen?
Ja, vor allem mal hallo allerseits in die Runde.
Herzlich willkommen.
Ja, zu deiner Frage, Sandra, also ich finde schon mal grundsätzlich ist es ganz, ganz hervorragend, dass dieser Wurf gelungen ist mit der Wirkungsanalyse. Ich denke zurück, die Evaluierungsstudie der Wiener Wohnungslosenhilfe, die ist, glaube ich, 2012 damals dann veröffentlicht worden, also fast 10 Jahre später gibt es jetzt die Wirkungsanalyse, wo ja auch im Vorfeld eben in der Steuerungsgruppe mit dir gemeinsam erarbeitet wurde, was ist der Fokus, was brauchen wir? Eben eine Wirkungsanalyse, um zu zeigen, wofür die Wohnungslosenhilfe steht in Wien und was alles geleistet wird. Und wenn du mich fragst, was für mich ein wesentliches oder eins der wesentlichsten Elemente ist, dann fällt mir sofort die Vielfalt ein. Weil ich der Meinung bin, dass in den knapp 20 Jahren, wo ich in dem Bereich dabei sein darf, unglaublich vieles passiert ist. Unglaublich tolle Projekte geschaffen wurden. Die Angebote haben sich quantitativ erweitert, verbreitert. Es gibt hier so viel Hervorragendes an Angeboten, was wir erarbeitet haben mit den Bewohnerinnen, mit den Kundinnen gemeinsam. Das ist bedarfsgerecht. Das war keine beliebige Entwicklung, sondern es wurde immer wieder darauf geschaut, natürlich mit dem Fördergeber, mit dem FSW auch gemeinsam, was braucht es in der Stadt? Was brauchen die Menschen, die wir betreuen, die wir unterstützen, denen wir eine Hilfestellung und einen Wohnraum anbieten? Und dementsprechend ist hier einfach so ein großer bunter Mix entstanden, der, das ist jetzt ein plakativer Satz, aber der halt so vielfältig ist wie die Menschen, die wir auch betreuen. Und das ist extrem wertvoll. Und gleichzeitig ist es aber auch genauso wichtig, ständig diese Angebote sich immer wieder anzuschauen. Passt das noch? Ist das zeitgemäß? Ist das stimmig? Was wir hier anbieten, braucht es hier vielleicht ein paar Schräubchen, ein paar Rädchen, wo wir dran drehen müssen, wo wir etwas optimieren müssen, verändern müssen, damit es eben immer bedarfsgerecht bleibt. Aber diese gesamte Vielfalt ist, finde ich, extrem beeindruckend und hat man jetzt auch bei der Präsentation der Wirkungsanalyse gesehen. Diese ganzen Auswirkungen, die ganzen Vernetzungen, was es hier einfach halt für eine enorme Bedeutung gibt, der Wohnungslosenhilfe generell auch einfach für die Stadt. Das muss man aus meiner Sicht so unbescheiden sagen, denn hier wird auch in Relation zu anderen Angeboten außerhalb unseres Bereichs auch relativ günstig auch ganz viel tolle Arbeit geleistet. Und das sollten wir uns bewahren. Und ich gehe auch davon aus, dass wir weiter so bunt bleiben. Und das freut mich sehr, da auch diesen Weg mitgegangen zu sein. Einerseits in der Steuerungsgruppe, andererseits eben auch, sage ich jetzt mal, als aktiver, aber auch passiver Beobachter in den letzten 20 Jahren, was hier entstanden ist. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und das kommt super jetzt auch in der Wirkungsanalyse wieder heraus.
Danke, Gernot. Danke für dein Statement. Auch diesen konzentrierten Blick auf die Vielfalt. Ich leite jetzt über zu Elisabeth Hammer. Elisabeth Hammer ist eine der beiden Geschäftsführerinnen vom Neunerhaus. Der Elisabeth, ihr Fokus liegt natürlich auch sehr stark auf den Bedarfsgruppen, Da ist jetzt auch die Frage, wenn wir die Bedarfsgruppen definiert haben und die Wirkungsanalyse mit ihren 16 Handlungsfeldern sehen, Elisabeth, wo siehst du da das Potenzial der Wirkungsanalyse für unsere Arbeit, für das Entwerfen von eben Angeboten an die einzelnen Bedarfsgruppen?
Schönen Vormittag, Mittag an alle. Ich bewundere alle, die jetzt noch konzentriert bei der Sache sind, nach dieser Fülle an spannenden Informationen und Diskussionen. Der Gernot Ecker hat verwiesen auf die Vielfalt in der Wohnungslosenhilfe. Die kennen wir, jeder von uns ist in den Organisationen zumeist ja nicht in allen Bereichen gleichermaßen tätig, zumeist nicht auf alle Zielgruppen gleichermaßen fokussiert. Diese Zusammenstellung der Bedarfsgruppen zeigt aber doch den Gesamtzusammenhang und ermöglicht sozusagen auf einzelne Zielgruppen gewissermaßen auch nochmal hinzuzoomen. Ich fand es wirklich gelungen, dass diese Bedarfsgruppen in dieser Definition, wie sie da gewählt wurde, anschließt an die europäische Debatte und da die Ethos-Typologie aufgreift, da verorten wir auch die Wohnungslosenhilfe in der europäischen Debatte. Das ist super. Und diese Bedarfsgruppen zeigen ganz deutlich den Gesamtzusammenhang und die Einbettung der Wohnungslosenhilfe in den Segmenten Wohnen, Gesundheit und Soziales. Insofern glaube ich, ist das wirklich auch ein Benefit, diese Bereiche nicht losgelöst zu sehen, sondern in enger Verschränkung miteinander. Ja, alle unsere Zielgruppen haben ein Problem bei dauerhaften, eigenständigen, gesicherten Wohnen, aber ergänzt wird das natürlich mit sozialen Themen, sozialrechtlichen Themen, mit gesundheitlichen Themen. Dabei belasse ich es mal fürs Erste. Danke.
Dankeschön. Ja, wir haben uns nicht vorgenommen, diese Runde der Steuerungsgruppe sehr knackig zu machen. Deswegen auch danke für eure sehr knackigen Antworten, damit wir auch noch den Spannungsbogen sozusagen bis zum Schluss aufrechterhalten. Ich komme noch einmal zurück zum Gernot. Gernot, was wir immer gesagt haben, ist, wir wollen gerne so eine Nachhaltigkeit in der Wohnungslosenhilfe schaffen. Ja? Wie siehst du das? Wie sieht nachhaltige Wohnungslosenhilfe aus, beziehungsweise wie schaffen wir es letztendlich, in diese dauerhaften Effekte hineinzukommen? Vielleicht auch noch jetzt mit dem Knackig, ich versuche es trotzdem, aber vielleicht auch noch mit dem Blick auf die verschiedenen Personengruppen, die Bedarfsgruppen, wie sie die Elisabeth jetzt gerade beschrieben hat.
Bedarfsgruppen, was du jetzt gefragt hast, Sandra, da ist aus meiner Sicht, das wurde aber schon ganz stark genannt, der Fokus auf die jungen Erwachsenen, auf die Kinder, auf die Familien ganz stark zu legen, weil wir hier einfach präventiv schon verhindern können, dass Menschen in die Wohnungslosigkeit geraten und dann bei uns in der Wohnungslosenhilfe Unterstützung benötigen. Also hier ist in der Präventivarbeit ganz, ganz wesentlich anzusetzen und finde ich extrem positiv und freut mich sehr. Ansonsten deine Frage bezüglich der Nachhaltigkeit. Ja, das ist ein wesentlicher Aspekt. Ich glaube, man kann einerseits ganz unbescheiden sagen, dass die Wohnungslosenhilfe in Wien ziemlich oder relativ gut nachhaltig arbeitet. Das kann man natürlich auch an Zahlen erkennen, dass hier einfach sehr, sehr viele Angebote sind, wo diese Nachhaltigkeit auch gegeben ist. Wie können wir das schaffen, dass unsere Kundinnen ein Angebot von uns erhalten, dass sie auch danach, wenn die Unterstützung von uns nicht mehr notwendig ist im Moment, dann auch weiterhin auch ohne diesen Support auskommen können. Und da gibt es ja ganz viele Gedanken, die sich dazu gemacht werden und wurden. Und darum gibt es auch diese Anpassung der Angebote laufend, wo man sagen kann, okay, es wohnt jemand in einer Wohnung, wird betreut, darf in dieser Wohnung bleiben, wird nicht wieder aus diesem sozialen Kontext gerissen, für die Kinder, Kindergarten, Schule, für die gesamte Familie. Das sind nur so banale Beispiele, wo man sagt, man bietet den Leuten an, entscheidet, wie viel Betreuung ihr braucht und wir geben es euch punktuell. Also hier eine große, große Flexibilität auch zu haben. Da denke ich, da ist Nachhaltigkeit automatisch mit an Bord, dass wir ganz einfach, wie ich schon gesagt habe, die Angebote, die es gibt, laufend evaluieren, laufend uns anschauen, sind sie bedarfsgerecht. Und umso mehr sie das sind, umso mehr ist dann auch eine Nachhaltigkeit aus meiner Sicht gegeben. Genau, perfekt wird das nie sein können, aber ich denke, da sind wir auf einem guten Weg und das ist fast schon eine Tradition in der Wiener Wohnungslosenhilfe, auf diesen Fokus zu achten. eigentlich ist ja auch da, auch wieder plakativ gesagt, das Ziel, dass wir so gut arbeiten, dass wir eines Tages nicht mehr notwendig sind. Wenn wir das schaffen, dann wäre das toll, sollte auf jeden Fall das Ziel sein.
Das Ziel haben wir fest vor Augen. Ich komme zur nächsten Frau aus der Steuerungsgruppe, Elke Beermann von der Caritas. Sie ist dort Bereichsleiterin für Hilfe in Not. Du warst eine derjenigen, die gerade bei dieser Empfehlung hin in Richtung Einzelfalllösungen sehr darauf geschaut hast, dass du gesagt hast, okay, wenn wir das Handlungsfeld Einzelfalllösungen nennen, dann haben 5 Leute 5 verschiedene Bilder dazu im Kopf. Du plädierst aber sehr für dieses notwendige Maß an Flexibilität. Wir waren auch gar nicht so glücklich mit der Bezeichnung dieses Handlungsfelds, weil so viel mehr dahinter steckt. Worum geht's da, Elke? Herzlich willkommen auch an dich.
Ja, danke. Herzlich willkommen und ich freue mich, dass ich da sein kann. Ich glaube, die Einzelfalllösungen, die darf man nicht isoliert betrachten. Oder mein starkes Plädoyer, auch Einzelfalllösungen zu ermöglichen. Denn Einzelfalllösungen beziehen sich meistens auf besonders vulnerable Gruppen. Wir haben aber auch besonders vulnerable Gruppen in einer Zielgruppe, die wir ja auch mit besonderer Aufmerksamkeit in den Blick nehmen wollen, nämlich zum Beispiel Personen aus EU-Ländern oder auch Drittstaaten, die seit vielen Jahren hier in Wien aufenthaltsverfestigt sind und dass es da auch ein dauerhaftes Angebot braucht, das stelle ich mit dem zweiten Schwerpunkt, nämlich die Einzelfalllösungen in den Blick zu nehmen, nicht in Frage. Ich glaube nach wie vor, dass es ein strukturiertes, systematisches Angebot in diesem Bereich braucht, das nicht nur pandemiebedingt ganzjährig läuft, sondern durchgängig sozusagen für besonders vulnerable Gruppen, auch aus diesen Zielgruppen, ein Angebot setzt. Das, was sich aber auch zeigt, ist, dass nicht alle Lösungen, die man sozusagen als Standardlösungen anbieten kann in so einer Angebotsstruktur, die zugegebenermaßen eine sehr, sehr bunte ist, wie der Gernot Ecker ja auch gesagt hat, dass wir da dann trotzdem noch ganz, ganz massiv Flexibilität drin brauchen. Flexibilität, die eben verhindert, wie auch der Herr Grünwald ausgeführt hat, dass einzelne Personen zwischen unterschiedlichen Bereichen zu wandern beginnen und eigentlich sich nie wirklich stabilisieren können. Und sich nicht stabilisieren können, führt einfach letztendlich auch dazu, dass Aufwände entstehen, dass auch Kosten entstehen. Und mir hat dieses Reframing hinzu, wir investieren sozusagen im positiven Sinne an der Stelle zielgerichteter, hat mir da auch sehr, sehr gut gefallen. Das heißt, es ist ein Plädoyer für ein gewisses Maß an Flexibilität, um Einzelfalllösungen überhaupt zu ermöglichen für diese spezifischen Gruppen und damit aber auch ein Plädoyer dafür, Budgettöpfe, die sehr fragmentiert oftmals gedacht werden und innerhalb der einzelnen Budgettöpfe nach Lösungen gesucht wird, dass die gesamthafter in solchen Situationen in den Blick genommen werden müssen.
Ja, du hast dieses Reframing mit dem Investieren angesprochen. Da stellt sich für mich auch noch die Frage, was würdest du sagen, braucht es eigentlich, um erst gar nicht Nutzerin der Wiener Wohnungslosenhilfe zu werden?
Ja, also da gehe ich tatsächlich davon aus, so wie das ja auch eine Empfehlung ist, dass es nochmal verstärkt präventive Angebote und Unterstützungsangebote braucht. Wir wissen, dass ein Kriterium für die Wiener Wohnungslosenhilfe der Unterstützungsbedarf ist. Oft ist der aber nicht so offenkundig. Und gerade ist es heute schon mehrfach angesprochen worden, bei jungen Menschen, bei jungen Erwachsenen, am Übergang der Systeme auch, sage ich jetzt mal, ist das ein Riesenthema bei Personen, die von Delogierung bedroht sind oder vielleicht auch schon delogiert sind. Wir sind auch in unserer Arbeit durchaus mit Personen oder es wenden sich Personen an uns in ganz, ganz schwierigen Lebenssituationen, auch oftmals Mütter mit Kindern zum Beispiel, die definitiv Unterstützung brauchen, auch wenn das noch nicht so, so sichtbar ist vielleicht, wie das notwendig wäre, um dann tatsächlich die Hilfe der Wohnungslosenhilfe zu bekommen. Ziel von all diesen Maßnahmen wäre aber auch aus meiner Sicht, dass eben erst gar nicht Wohnungslosenhilfe notwendig wird. Ja? Also Asylberechtigte, subsidiär Schutzberechtigte wurden auch angesprochen. Da wären ja auch vorübergehende Beratungs- und Betreuungsangebote durchaus sehr, sehr sinnvoll, um diese Menschen so zu unterstützen, dass sie nicht längerfristig in die Wohnungslosenhilfe kommen.
Damit hast du auch diese Nahtstellen angesprochen und da komme ich jetzt noch einmal zu Elisabeth Hammer. Elisabeth, die 16 Handlungsfelder wirken wie, schon allein weil sie grafisch so dargestellt sind, 16 Pflöcke, die man einschlägt. Und in Wirklichkeit stehen sie doch ganz, ganz eng beieinander und es hat ja fast jede Handlungsempfehlung mit der einen oder der anderen zu tun oder hat einen Fokus auf gleich mehrere Bedarfsgruppen. Die Frage an dich, sondern wo müssen wir da auch die Prioritäten setzen? Was siehst du da an Perspektive für unsere weitere Arbeit, gerade in Bezug auf Nahtstellen?
Also vielleicht beginne ich mit einem Punkt, wo ich denke, was die Wohnungslosenhilfe jedenfalls gut kann, ist ihre eigenen Angebote in einem sehr hohen Qualitätsniveau und professionell auch durchzuführen. Und davon profitieren ganz einfach auch wahnsinnig viele Menschen davon. Ich glaube, das, was wirklich so die Spezialherausforderung ist, in der Wohnungslosenhilfe und natürlich überall anders auch, ist das Arbeiten in Kooperationen und Netzwerken. Also wenn wir abseits der Angebote, die wir selber machen in der Wohnungslosenhilfe, auch in der Nahtstellenarbeit besser werden wollen, dann muss man sich bewusst sein, das ist ein Meter extra, den man da geht. Und zudem, glaube ich, müssen wir bereit sein und natürlich auch die Kooperationspartner, mit denen wir arbeiten. Ich erlebe selber auch, wenn ich an Neunerhaus denke, viel Ohnmacht, wenn Kooperationen nicht funktionieren. Und damit meine ich wirklich auch Kooperationen, wo es um eine einzelne Person geht. Also ich glaube, gerade die Pandemie hat gezeigt, dass da noch viel zu tun ist, auch in Nahtstellen zwischen Psychiatrie und Wohnungslosenhilfe. Das sind ganz schwierige Situationen, wenn das schwierig wird in der Kooperation, die existenziell sind für die Nutzer und Nutzerinnen und große Ohnmacht bei den Mitarbeiterinnen aller Bereiche auch auslöst. Und in dem Zusammenhang bin ich sehr dankbar darüber, dass in den Handlungsempfehlungen zur Nahtstellenarbeit beispielsweise gerade, wenn es da auch um die Psychiatrie und den BSD-Liaison-Dienst geht, auch drinnen steht, nicht nur bessere Nahtstellenarbeit, sondern auch mehr Ressourcen. Es ist ein Faktum. Selbst wenn sich alle bemühen, und dieses Bemühen war in der Pandemie ja von allen Seiten auch sichtbar, und das gab es ja auch, aber wenn es nicht genug Ressourcen gibt, dann können wir auch bei den Einzelfällen nicht gut genug weiterkommen. Insofern ist das Ressourcenthema in dem Bereich schon auch ein wichtiges. Das andere ist bei Einzelfalllösungen, darauf hat ja auch die Elke schon verwiesen, einerseits geht es um einen Blick auf einzelne Situationen, aber es geht bei einer Nahtstellenarbeit auch um die Arbeit an Strukturen. Nur ganz pionierhaft kann man, glaube ich, ohne gut aufgebaute Strukturen aufkommen und irgendwann kommt man an den Punkt, wo es ganz einfach auch gut strukturierte Abläufe gemeinsam geben muss, in Finanzierungshinsicht, in Zuständigkeitshinsicht, in der Art und Weise, wie man kooperiert, ob man das in welchen Austauschforen man das macht. Das ist ganz einfach wichtig, das auch mitzudenken und aufzusetzen. Zum Thema Nahtstellen, ich glaube, wir müssen immer gut drauf schauen, wo braucht es wirklich ein Angebot, dass wir in der Wohnungslosenhilfe auch lobbyieren, für das wir uns einsetzen, dass wir schaffen möchten, dass eine Lücke schließt, die nicht anders zu schließen ist und wo müssen wir drauf schauen und dafür lobbyieren, dass es im Gesamtsystem jetzt des Gesundheitswesens, des Wohnungsmarkts, des Sozialen allgemeine Lösungen gibt, die dann auch unsere Zielgruppen mit einschließen. Danke.
Danke dir, Elisabeth. Die Monika Wittersberger von Toreo hat in den Chat geschrieben, dass wir bei all dem Engagement und bei all den, wie soll ich sagen, auch wirklich mit viel Herz, Zielverfolgung gut darauf aufpassen müssen, dass wir nicht den normalen Angeboten, die es in Wien gibt, den normalen sozialen Angeboten, die es in Wien gibt, auch die Verantwortung abnehmen. Und das war etwas, was uns von Anfang an auch in der Betrachtung der Wirkungslandkarte beschäftigt hat, weil wir gesagt haben, es ist unfassbar, was die Wohnungslosenhilfe auch abfängt und was sie auch alles an Verantwortung übernimmt. Und daher ist genau diese Definition und die Beharrlichkeit in der Nahtstellenarbeit, denke ich mir, sehr, sehr wichtig. Anknüpfend an diese Wirkungsanalyse haben wir gesagt, geht es uns ja nicht nur um das Thema der Wirkung, sondern es hat natürlich für uns auch, oder wir haben als Wiener Wohnungslosenhilfe den hohen Anspruch auch der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung. Und da ist das Thema der Entstigmatisierung von wohnungslosen Menschen einfach immer gleich mal auch mit an der B. Nämlich nicht nur darüber nachzudenken, welche Angebote müssen wir setzen, damit sie gut wirken, sondern eben auch, was können wir als Wiener Wohnungslosenhilfe dazu beitragen, eben hier zu entstigmatisieren. Und da werden wir im Anschluss oder vielleicht als Folgeprojekt auch diesen gesellschaftspolitischen, sozialpolitischen Aspekt aufgreifen, gemeinsam mit Professor Reinbrecht und der Universität Wien mit dem Titel Ausgeschämte Entstigmatisierung der Wohnungslosigkeit. Und in dem Projekt wird es in allererster Linie darum gehen, Strategien für einen nicht beschämenden und nicht stigmatisierenden Umgang mit Menschen in der Wohnungslosigkeit zu finden. Es wird also um einen Perspektivenwechsel gehen, um ein Reframing, wie es heute Elke schon einmal angesprochen hat. Weil das Ziel ist es, zum einen die sozialen Probleme der Wohnungslosigkeit nicht länger auf das Unvermögen einer Personengruppe, einer Person zu setzen, sondern die von Wohnungslosigkeit Betroffenen mit ihren sozialen Problemen, diese sozialen Probleme zu reduzieren und hier auch eben eine Unterstützung zu geben in ein selbstständiges Leben, so wie es uns heute Franz Haberl beschrieben hat. Wir sind fast am Ende unserer Veranstaltung. Ich möchte Sie noch einmal darauf hinweisen, dass die Studie abrufbar ist auf beiden Webseiten, sowohl vom Kompetenzzentrum als auch auf unserem Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen. Darüber hinaus wird es auch ein White Paper zur Wirkungsanalyse geben. Mit dieser Wirkungsanalyse ist es auf jeden Fall so, dass wir versucht haben, einen sehr direkten Nutzen für unsere Organisationen zu generieren. Wir haben da ein großes Augenmerk auf unsere Organisationen gelegt, auf unsere Mitglieder, die in der Wiener Wohnungslosenhilfe arbeiten, und ihnen mit dieser Analyse ein Werkzeug in die Hand gegeben. Ich möchte mich bei allen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern, aber auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den zahlreichen Workshops und Fokusgruppen ganz herzlich auf der einen Seite für ihre Offenheit, aber auch natürlich für ihre Kooperation bedanken. Ich möchte mich aber auch für den Mut bedanken, diese kritische Auseinandersetzung zu führen, denn gerade das Thema der Wohnungslosenhilfe ist ja auch oft sehr von Populismus aufgeladen und da muss man schon Mut haben zu sagen, ich setze es auf meine Agenda, ich spreche es an, ich habe den Mut, mich eben dieser kritischen Auseinandersetzung auch zu widmen. Ein großes Danke an dieser Stelle nochmal an die StudienautorInnen Constanze Beek, Christian Grünhaus und Bettina Weizhofer. Constanze, Christian, Bettina, das wäre jetzt nochmal die Möglichkeit, vielleicht auch von eurer Seite noch abschließende Worte zu dieser Präsentation zu setzen.
Ja, danke Sandra, danke nochmal für den Dank. Ich schließe mich dem an. Ich sage, es ist viel gesprochen worden, viele wichtige Anmerkungen gemacht worden und von unserer Seite aus nochmal der Dank, dass wir eingeladen worden sind und diese Studie machen durften. Ich denke, leistbares Wohnen und Wohnraum an sich ist eines der Grundrechte, die Menschen haben und haben sollten. Und wenn sie sie nicht haben, dann sollten sie die bekommen und wir sollten gemeinsam als Gesellschaft daran arbeiten, dass diese eigentlich Selbstverständlichkeit, dass man einen Wohnraum hat, den man privat nutzen kann, nicht, dass es keine Menschen mehr gibt, die das nicht unmittelbar an der Hand haben und die in einer wohnungslosen Situation oder in einer gar obdachlosen Situation sein müssen. Und von dem her ist es, glaube ich, ein Auftrag an uns alle, hier gesellschaftspolitisch und sozialpolitisch Lösungen zu finden, dass das einfach nicht passiert. Und in dem Sinn bedanke ich mich auch von Seiten der WU, von Seiten des MPO-Kompetenzzentrums, dass wir heute diese Veranstaltung hier gemeinsam gemacht haben und verabschiede mich da jetzt im Namen des Teams auch von unserer Seite.
Danke, Christian. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Wohnen ist ein Grundrecht und damit alle Menschen ein Zuhause haben können, braucht es natürlich gesetzliche, aber auch sozialpolitische Rahmenbedingungen. Der Dachverband der Wiener Sozialeinrichtungen und seine Mitgliedsorganisationen haben letztendlich ein Ziel, das heute mehrfach auch schon formuliert wurde, nämlich, dass es in unserer Stadt keine Wohnungslosigkeit gibt. Und dafür braucht es auf der einen Seite mutige, aber auf der anderen Seite auch innovative Schritte in der Sozialpolitik in der Menschenrechtsstadt Wien. Wir hoffen, dass wir mit dieser Analyse eine gute Grundlage auch geschaffen haben, um hier weiterarbeiten zu können. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse. Danke, dass Sie so lange dabei waren. Fast 140 Teilnehmerinnen haben wir gezählt. Das zeigt, dass dieses Thema ein spannendes ist, das uns noch lange beschäftigen wird. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und bleiben Sie zuversichtlich. Danke fürs Dabeisein.